Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Wunderschönen guten Morgen. Spannendes Thema, Geld. Keine Ahnung, wie ihr jetzt hier sitzt. Noch war die Zeit rauszugehen, unauffällig. Wenn ihr sagt, das möchte ich mir lieber nicht anhören. Aber genau, es ist wirklich ein spannendes Thema, über das wir nicht so gerne reden in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es Themen gibt, über die wir noch ungerner sprechen. Ich glaube, wir reden wahrscheinlich noch lieber über Himmel und Hölle und über Verlorensein oder solche Themen, als über das Thema, was ja wirklich nur uns persönlich was angeht und keinen anderen auf dieser Welt. Oder wie geht es dir damit? Also in unserer Kultur, glaube ich, ist das grundsätzlich so, man spricht, je mehr Geld man hat, desto weniger spricht man über Geld. Und wir werden auch noch gucken, warum das so ist. Da steckt auch ein Prinzip dahinter, aber wir machen das nicht so gerne, über dieses Thema zu reden. Ich habe in dieser Gemeinde schon mal über Geld gepredigt, ist mir eingefallen. Und ich habe nachgeguckt, das war vor fast genau 10 Jahren, dass ich über dieses Thema gepredigt habe. Und ich habe mich zurückerinnert an die Zeit damals und ich muss von mir selber auch sagen, es ist mir vor 10 Jahren deutlich leichter gefallen, über das Thema Geld zu predigen, als es heute mir in der Vorbereitung leicht gefallen ist oder mir ist es ein bisschen schwerer gefallen. Warum ist das so? Vor 10 Jahren war ich in einer Lebenssituation, da hatte ich faktisch fast kein Geld. Ja, ich war gerade mit der Bibelschule fertig, habe in einem Missionswerk angefangen, also nicht Forum Wiedenest, sondern in einem anderen. Ja, habe da wirklich richtig viel gearbeitet, die waren aber nicht so gut darin zu haushalten und deswegen habe ich sowieso sehr wenig verdient. Also offen 800 € netto wären das gewesen im Monat. Die habe ich aber auch nur in den 2 Jahren, die ich da gearbeitet habe, ich glaube 6 oder 7 Mal bekommen, weil der Laden irgendwie pleite war. Und das heißt, ich hatte wirklich fast kein Geld und war in einer Lebenssituation, wo mein Konto war ständig im Minus, aber ich habe gleichzeitig ganz krass erlebt, wie Gott mir durch viele Wunder immer wieder Geld geschenkt hat. Ich brauchte neue Turnschuhe, Gott hat mir auf einmal einen Umschlag über eine Person zukommen lassen, wo Geld für Turnschuhe drin war. Oder es war, mein Konto war so im Minus, dass mein Handyvertrag, also quasi mein Handy wurde abgestellt, weil O2 wollte abbuchen, aber war kein Geld mehr drauf. Ich sage, Jesus, jetzt reicht's langsam. Ja, und dann in dem Moment hat jemand wieder Geld überwiesen. Also ich habe ganz spannende Wunder mit dem Thema erlebt, weil ich nichts hatte. Und ich kann euch sagen, wenn man kein Geld oder sehr wenig Geld hat, zumindest mir ging es so, ich glaube aber, dass da ein Prinzip dahinter steckt, dann fällt es uns tendenziell leichter, über das Thema zu reden und es fällt uns vor allem leichter, Gott zu vertrauen bei dem Thema, weil wir Gott darin ja auch ganz stark erleben. Zumindest ging es mir so. Heute bin ich in einer Lebensphase, nicht nur, dass ich genug Geld habe, sondern ich sage ganz offen, ich habe viel zu viel Geld. Ja, und das, glaube ich, geht den allermeisten von uns zu. Ich weiß nicht, ob wir das zugeben wollen, aber ich bin heute in Lebenssituation, ich verdiene nicht nur ein einigermaßen ordentliches Gehalt im Forum Wiedenest, einem Spendenwerk, wo man natürlich nicht so viel verdient wie in der Wirtschaft, aber man kann davon leben, sondern meine Frau, wir reden ja ganz offen hier unter uns, ne, müsst ihr nicht draußen herum erzählen, aber meine Frau ist Teilhaberin einer Firma und da werden wir auch noch ein bisschen beschenkt von verschiedenen Seiten. Von daher ist es so, ich lebe heute tatsächlich in einer Situation, unverdient, ich kann nichts dafür, ich muss überlegen, wie gehe ich damit um, ich muss das irgendwie weise managen und ich weiß, wir haben mehr Geld, als ich zum Leben brauche, was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich geistlich und weise mit dieser Lebenssituation um? Mehr Geld zu haben, als ich brauche. Und ich finde es spannend, unter diesem Aspekt, ja, ich weiß, was die Bibelschüler denken, gib mir das Geld, ja, da hinten, die freuen sich schon alle, ja. Mache ich auch bei manchen, aber nicht bei denen da vorne, ja. Also, wir alle müssen überlegen, wie gehen wir damit um? Ja, und wir merken, es ist gar nicht so einfach, richtig reich zu sein. Also wir alle wollen richtig reich werden, wir alle wollen irgendwie Geld haben, glaube ich zumindest, die meisten von uns. Aber wie bin ich richtig reich? Wie gehe ich denn richtig mit dem Geld um? Das ist das Thema von heute Morgen. Wie sind wir richtig reich? Wie leben wir mit dem, was Gott uns anvertraut? Wie können wir das genießen im positiven Sinn? Aber wie gehen wir auch so damit um, dass es nicht nur anderen Menschen Gutes tut, sondern dass wir selber dabei nicht draufgehen? Weil wenn wir ehrlich sind, wir alle kennen Leute, die zu viel Geld haben und denen das nicht gut tut. Oder? Ich könnte mir vorstellen, wenn du darüber nachdenkst, dir fällt bestimmt jemand ein, von dem du denkst, die haben zu viel Geld. Oder der hat Geld den Charakter versaut. Oder die hat Geld irgendwie zu etwas gemacht, was nicht mehr schön ist oder was nicht mehr gut ist. Menschen, die irgendwie komisch geworden sind, weil sie zu viel Geld haben. Fällt dir jemand ein? Also nicht ihr selber, nehme ich an, aber vielleicht irgendjemand anders, der euch dabei einfällt. Und man fragt sich vielleicht, waren die vorher schon komisch? Oder wurden die durch das Geld komisch? Und man muss nicht den Fernseher anmachen und die Geissens schauen oder wie die komischen Leute alle heißen da, ja, die irgendwie, wo man, wenn man reinguckt, die irgendwie ein bisschen komisch sind, weil sie ein bisschen zu viel Geld irgendwo reingeschoben bekommen haben, ja, und die Geld irgendwie komisch gemacht hat. Ich glaube, wir alle, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken und ehrlich werden, merken, reich sein oder Geld zu haben, ist gar nicht so leicht. Schon gar nicht, wenn man Christ ist und geistig damit umgehen will. Das ist nicht einfach. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, warum fällt es so vielen Menschen, auch so vielen Christen, die ich kenne, die reich sind, und aus verschiedenen Gründen kenne ich im Moment relativ viele Christen, die richtig, richtig viel Geld haben, warum fällt es so vielen davon schwer, und warum merke ich selber, dass es so schwer ist, richtig reich zu sein und mit Geld gut umzugehen? Und ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe, warum das so ist. Einer ist, glaube ich, es hat einfach uns niemand erklärt, wie man richtig reich ist. Wir Christen sind nicht besonders gut darin, über das Thema zu sprechen und uns zu helfen, richtig reich zu sein und gut mit Geld umzugehen. Wir haben so ein gestörtes Verhältnis zum Thema Geld. Entweder wir beten irgendwie Menschen an, die viel Geld haben, also nicht wirklich, wir beten Jesus an, aber wir sagen, boah, wer viel Geld hat, der muss ja besonders gesegnet sein. Und da gibt es ganze theologische Strömungen, die sagen, wenn du gesegnet bist, dann wird Gott dir auch Geld schenken. Ja, das klassische Wohlstandsevangelium. Und wir denken, alle, die viel Geld haben, die haben auch mehr zu sagen und die sind irgendwie gesegneter und irgendwie auf einer anderen Ebene. Oder, und ich weiß nicht, wo du eher zu tendierst, der wir sagen, wer zu viel Geld hat, der kann nicht besonders gesegnet sein, weil der ist irgendwie ungeistlich, weil der hat einfach zu viel, und es ist geistlich, wenn wir nichts haben und wenn wir alles weggeben und wenn wir arm leben, das ist eigentlich das geistliche Ideal. Das sind so die Extreme, zu denen wir tendieren, und wir lernen nicht, wie wir gut reich sind. Und ich werde uns gleich versuchen zu erklären, dass Reichsein tatsächlich die allermeisten von uns hier betrifft und nicht so ein paar wenige in unserer Mitte, sondern wir alle gehören zu dieser Kategorie reich. Wir alle kennen Leute, die reich sind, und ich habe in der Vorbereitung, ist mir ein Artikel von meiner Lieblingswochenzeitung in die Hand gefallen, von der Zeit, ja, kann ich dir empfehlen, ein bisschen teuer, aber liest sich gut. Und da gab es tatsächlich einen Artikel mit der Überschrift Arme Millionäre. Also es ist keine christliche Zeitschrift, habt ihr verstanden? Ne? Und da stand die Überschrift Arme Millionäre, und in diesem Artikel wurde sehr ausführlich gezeigt, dass die meisten Millionäre, da geht es auch um Multimillionäre, also die richtig viel Geld haben, tendenziell, je mehr Geld sie haben, in der Regel werden sie unglücklicher und unfreier. Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Bist du schadenfroh oder denkst du, ja, bei mir wäre das anders? Ja? Ich glaube tatsächlich, die allermeisten von uns denken, ja, glaube ich nicht oder glaube ich schon, aber bei mir wäre das anders. Ja? Das ist so, dass, so, wie wir mit dem Thema Geld umgehen. Also wenn ich so viel Geld hätte, ich würde damit auf jeden Fall geistlich umgehen. Also ich würde alles spenden oder mindestens 50% oder keine Ahnung, was deine Zahl ist, und ich würde auch den Rest sehr weise, ja, und ich würde frei davon bleiben. Aber die Tendenz ist tatsächlich nicht nur in diesem Artikel, ich empfehle den euch, könnt ihr online noch nachlesen, arme Millionäre auf zeit.de, ja, da wird es sehr ausführlich beschrieben, wie das funktioniert, warum die Menschen unfreier werden, wenn sie mehr Geld haben. Ja, weil man auf einmal Angst hat, sein Geld zu verlieren. Wirtschaftskrise, Finanzkrise, wenn du kein Geld hast, ist dir total egal. Ja, also diese Phase, wir hatten schon mal eine Finanzkrise, das war vor 10 Jahren, als ich kein Geld hatte, ja, das war mir sowas von wurscht, ja, eine Finanzkrise, weil ich hatte, was soll ich verlieren, ja. Jetzt Finanzkrise, auf einmal merke ich, oh ja, stimmt, da verliere ich ja sogar was, ja, was ich irgendwo hingeschoben habe, irgendwelche Aktien und einfach mal gucken und so, ne. Dann, also wenn du viel Geld hast, hast du Angst auf einmal um dein Geld, und deine Konzentration, dein Fokus, deine Gedanken gehen immer stärker dahin, und die Sicherheit, auch wie Eskus beschrieben hat, ja, je nach Prägung, die tendiert auf einmal dahin. Und wir werden unfreier und wir haben mehr Angst. Und wenn du mit reichen Leuten über Geld sprichst, was sie ja nicht so gerne tun, aber es gibt so ein Thema, über das reden sie dann schon manchmal, und die Reichen, die ich kenne, das ist Angst. Sie haben Angst, was zu verlieren. Und jeder weiß auch, wie schnell das gehen kann. Ja, es gibt da genug Geschichten von ehemaligen Bundesliga-Profis, die wirklich Millionen gescheffelt haben, ne, und pleite sind. Und wir alle denken uns, sind die doof, ja? Weil wir nicht verstehen, dass da Prinzipien dahinter stecken, und ich glaube, wir hätten dieselben Herausforderungen und dieselben Kämpfe, wenn wir genauso viel Geld hätten. Das Spannende ist, die Bibel, also Gott selbst, spricht sehr, sehr viel über Geld. Jesus hat allein, ja, wenn wir nur Jesus nehmen, ja, den Sohn Gottes, der auf diese Welt gelaufen ist, der hat 25% seiner Themen, über die er gesprochen hat, waren Thema Geld. Das würde bedeuten, wenn wir das ernst nehmen, dass wir jeden vierten Sonntag über Geld predigen würden in dieser Gemeinde. 25% über das Thema Geld gesprochen. Das ist mehr als über Himmel und Hölle und über Glaube und Vertrauen zusammen. Okay, Glaube und Vertrauen hat mit Geld was zu tun, gebe ich zu. Ja, aber es ist, also hängt ja eben alles zusammen. Aber das Thema Geld ist Jesus offensichtlich so wichtig, weil er weiß, Leute, wir müssen darüber sprechen, und Jesus spricht darüber, weil es, wenn ich die Bibel richtig verstehe, kein Thema gibt, was eine größere Gefahr, eine größere Versuchung für uns darstellt, dass es sich zwischen uns und Gott schiebt. Das ist ein großes Thema, ein wichtiges Thema für uns alle, die wir hier sitzen. Geld hat das Potenzial, uns zu erfreuen. Und das tut es auch. Und wir dürfen uns auch daran freuen. Also nicht an dem Geldschein selber, da freut sich wahrscheinlich keiner dran, oh wie schön, das Grün vom 100-Euro-Schein, sondern an dem, was wir mit dem Geld machen können. Geld, Besitz, Reichtum hat das Potenzial, uns zu erfreuen, aber Geld und Besitz und Reichtum hat auch das Potenzial, uns zu zerstören. Es hat das Potenzial, uns zu zerstören. Und deswegen, und ich glaube, dass wenn ich Jesus richtig verstehe, dass er sagt, es gibt kein Thema, was mehr Potenzial hat, wo es schneller geht, dass es in unser Herz reinkriecht, in unsere Gedanken reinkriecht und uns von Gott wegbringt und uns geistlich und auch persönlich zerstört. Und wenn wir ehrlich sind und die Augen aufmachen, in unserem eigenen Leben, aber auch einfach nur in unserer Kultur, dann sehen wir, dass das stimmt, dass Geld die Macht hat, zu zerstören. Wenn es Streitigkeiten in Familien gibt, wo gibt es die meisten Streitigkeiten? Über Erbe, über Geld, ja, über diese Themen, wo man denkt, also mir wird das nicht passieren. Und auf einmal gibt es da so ein Erbe und du kriegst nichts und dann geht es aber los mit dem Streit. Das Geld hat eine Macht, uns zu zerstören. Aber keine Panik. Ja. Ich habe nicht die Absicht und ich glaube auch sicher sagen zu können, es ist auch nicht Gottes Absicht, irgendjemand in diesem Raum hier ein schlechtes Gewissen zu machen. Es geht nicht um schlechtes Gewissen. Und wenn du mit einem schlechten Gewissen rausgehst heute oder nach der Predigt, dann habe ich einen schlechten Job gemacht. Das ist nicht, was ich vorhabe. Ja, und auch nicht die Bibeltexte, die ich lese, die gehen auch nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu machen. Sondern die wollen uns helfen, richtig reich zu sein, mit dem, was wir haben, gut und weise umzugehen. Ein schlechtes Gewissen hilft uns auch nicht. Aber ein dankbares Herz, aus dem fließen viele wunderbare Dinge. Deswegen ist Gottes Ziel mit uns, uns dankbar zu machen, was er uns schenkt und zu überlegen, was kann aus diesem dankbaren Herzen herausfließen. Weil Gott geht es ja nicht darum, Gott will nicht dein Geld. Ja, Gott hat genug Geld, macht euch keine Sorgen darum. Ja, Gott hat alle Reichtum dieser Welt und wenn Gott was braucht, der kommt da schon hin. Ja, Gott will nicht dein Geld, Gott will dein Herz. Und er weiß, dass Geld das Potenzial hat, dein Herz von ihm wegzustehlen und zu klauen. Und deswegen spricht er so viel darüber, weil er will, dass wir frei werden. Er will, dass du glücklich wirst. Er will, dass du frei lebst und ihm von ganzem Herzen dienen kannst und Gutes tun kannst, weil es dir gut tut. Das ist Gottes Absicht und ist auch meine Absicht mit dieser Predigt, uns frei zu machen von den Dingen, die uns eigentlich gefangen halten und an denen wir trotzdem irgendwie festhalten, weil wir glauben, wir müssen, wir brauchen das. Das ist die Absicht Gottes und auch von Jesus, wenn er über dieses Thema spricht. Es gibt Bibelstellen, die sind nur für reiche Menschen. Man denkt immer, die Bibel ist für alle, stimmt auch, aber es gibt Verse, die sind nur für reiche Menschen. Und da gibt es auch einige davon. Einen gucken wir uns heute Morgen an von vielen guten Versen, aber wir predigen ab jetzt jeden vierten Gottesdienst über Geld, da können wir noch ein paar andere angucken. Falk ist gar nicht da, Manuel auch nicht. Mal gucken, wie wir es denen kommunizieren. Aber die Bibel spricht zu Reichen und die Bibel hat kein Problem mit Reichtum. Ja, Gott segnet oft Menschen ja, mit richtig viel Reichtum. Man denkt nur an Abraham und andere. Ne? Also Gott hat kein Problem mit Reichtum. Aber er will uns helfen, richtig reich zu sein. Und deswegen gibt es auch einige Verse, auch im Neuen Testament, wo Paulus und Jesus und andere uns helfen wollen, wie können wir richtig mit unserem Reichtum umgehen, dass wir richtig reich sind. Und die Frage ist, wollen wir das nicht alle richtig reich sein? Ja, also im doppelten Wortsinn. Ja, ich glaube, wir alle wollen genug haben. Es gibt zwar auch weise Leute in der Bibel, die beten, Herr, lass mich weder arm noch reich sein. Ja, und vielleicht betest du das auch. Das finde ich auch ein sehr gutes Gebet. Aber wir alle leben in einem Land, wo wir tendenziell eher, wenn wir auf weltweite Reichtum gucken, dann sind wir in diesem Land doch alle ziemlich reich, wenn wir uns das angucken. Und die Frage ist, wie sind wir richtig reich? Und das Problem, und da kommen wir jetzt schon mal langsam konkreter rein, ist, dass Reichsein ein sehr beweglicher Begriff ist. Wenn du mal überlegst, kannst du mir eine Zahl in deinem Kopf überlegen, wie viel muss ein Mensch haben und besitzen, so flüssig, ja, so zur Verfügung, dass du für dich sagen würdest, diese Person ist reich. Muss jetzt nicht laut rausrufen, ist nur für dich so. Wie viel ist das? Wie viel muss ein Mensch haben, dass du sagen würdest, das ist eine reiche Person? Und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt rumgehen würde und fragen würde, die Zahlen wären sehr unterschiedlich. Ja. Und es gibt Umfragen vom Gallup-Institut zum Beispiel, die haben Umfragen gemacht und haben quasi alle möglichen sozioökonomischen Gruppen gefragt, die unterschiedlich viel auch zur Verfügung hatten, genau diese Frage gestellt, ab wann glaubst du, ist jemand reich? Und die interessanteste Beobachtung ist, dass man immer genau die Person als reich betrachtet hat, die genau doppelt so viel hatte wie man selbst. Also wenn du 30.000 Euro im Jahr verdienst, denkst du, mit 60.000 Euro im Jahr ist man reich. Wenn du 100.000 Euro im Jahr verdienst, denkst du, mit 200.000 Euro im Jahr ist man reich. Wenn du 1 Million Euro auf deinem Konto rumliegen hast und nicht weißt, was du denn machen sollst, dann denkst du, ich bin nicht reich. Mit 2 Millionen bin ich vielleicht reich. Ja, und du denkst, wie kann man mit 1 Million nicht reich sein? Aber wenn du 1 Million hast, dann hast du wieder anderes Denken. Ja, und so ticken wir alle. Und dann gab es eine andere Umfrage, die ich noch gefunden habe in Vorbereitung vom Money Magazine. Ja, so ein Zeitschrift, wo es nur um das Thema Geld und Geldanlage und so weiter geht. Die haben auch so eine Umfrage gemacht und das Ergebnis war, der durchschnittliche Leser des Money Magazins dachte, mit 2,5, also in dem Fall geht es um Dollar, 2,5 Millionen Dollar bist du reich. Entschuldigung, mit 5 Millionen Dollar bist du reich. Was mich rückschließen lässt, dass der durchschnittliche Money Magazine Leser 2,5 Millionen Dollar hat. So. Ja, aber das ist nur, das stand da nicht, das habe ich einfach dann daraus kombiniert. Aber die Frage ist, ab wann ist man reich? Also das ist ein beweglicher Begriff. Und wenn ich zurückdenke, ja, an meine Taschengeldzeit, ja, wenn ich da mal in eine Pfütze, in eine Eispfütze gestochert habe und habe eine 5-D-Mark-Münze, gab es da damals, ja, gefunden. Alter, ich fühlte mich reich. Ja. Also ich erinnere mich an diesen Moment bei uns in der Straße, ja, Eis, ich aufgeklopft, auf einmal habe ich 5 Mark gefunden, weil ich habe damals, weiß ich nicht, 50 Pfennig oder so Taschengeld bekommen, keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich gar kein Taschengeld bekommen, böse Eltern. Aber ich habe auf jeden Fall, dachte ich, 5 Mark, damit kann man ja, boah, was kann ich da für Gummibärchen kaufen, Leute? Ja, Wahnsinn. Also ich habe auch, war eher tendenziell der, der direkt ausgegeben hat und angelegt in Dinge, die mir Spaß gemacht haben. So Matchbox-Autos und Süßigkeiten. Das war so mein Typ. Aber da fühlte ich mich reich. Und dann habe ich irgendwann Taschengeld bekommen und meine Eltern haben irgendwann überlegt, komm, wir wollen unseren Kindern beibringen, gut mit Geld umzugehen. Also haben sie uns so viel Taschengeld gegeben, dass wir selber unsere Klamotten so kaufen mussten. Klamotten habe ich dann hoffentlich von Opa und Oma geschenkt gekriegt, weil ich habe das Geld für andere Sachen ausgegeben. Ja, aber da hatte ich dann, ich glaube, 100 Mark im Monat oder so. Und damit ich da auch mit umgehe, also da fühlte ich mich dermaßen reich. Und wenn du Schüler bist, dann denkst du, boah, Alter, wenn ich mal so viel Geld habe. Und dann bist du in der Ausbildung und fühlst dich reich in dem ersten Monat der Ausbildung. Ja, und dann weißt du aber, boah, Alter, aber ist auch gar nicht, doch nicht so viel. Dann, wenn ich mal richtig verdiene, dann bin ich reich. Dann verdienst du richtig. Denkst du, boah, wenn ich mal die Gehaltserhöhung oder wenn ich das. Und das ist ein beweglicher Begriff und das schiebt sich immer vor uns her. Und egal, wie viel Geld du im Moment hast, die allerwenigsten würden von sich zugeben, wenn es nicht eine geistliche Einstellung ist, dass sie reich sind. Frag jemand, der 5 Millionen Euro hat, der wird nicht sagen, dass er reich ist. Und ich kenne so Leute, ich kenne einige, die haben wirklich, die kaufen sich Handtaschen für 3.000 Euro, wo ich denke, ist das wirklich schlau? Ja, aber für die ist das einfach von ihrem Lebenswelt, ist das so. Ja, und die würden sich nicht als reich bezeichnen, weil es gibt immer noch mehr, die noch reicher sind. Ich habe keine Yacht in Biarritz und ich habe auch kein Haus in Florida und so reich bin ich also wirklich nicht. Ich bin nicht reich, ja, weil du dich immer mit denen vergleichst, die über dir stehen. Also lass mich mal andersrum fragen, damit wir wirklich mal definieren können, wer ist denn reich? Hast du in dieser Woche echte Sorge gehabt, nicht genug zu essen zu haben, für dich oder für deine Familie? Ja oder nein? Hast du ein Dach über dem Kopf? Das muss jetzt keine Villa sein, also einfach nur, dass du trocken schlafen und übernachten kannst und keine Sorge haben musst, dass es reinregnet oder dass dich jemand rausschmeißt oder du nicht sicher in deinem Haus wohnen kannst. Ja oder nein? Hast du oder deine Familie ein geeignetes Transportmittel, mit dem du hier in den Gottesdienst gekommen bist? Es muss kein Luxusauto sein, es muss nicht mal ein Auto sein, es reicht, wenn es ein Fahrrad ist oder du mit dem Bus den Busticket bezahlen konntest. Bist du hierher gekommen und wusstest, dass du, wie du hierher oder wie du mobil sein kannst in diesem Land? Ja oder nein? Und wenn du an dieser Stelle dreimal Ja sagen konntest, dann gehörst du zu den reichsten 90% auf dieser Erde. Zu den reichsten 90%. Es gibt ein paar, die sind vielleicht noch reicher als du, aber vielleicht können wir auch mal zu den anderen 90% gucken und nicht zu den 5% oder 6%, die noch über uns sind. Und ich glaube, dass die allermeisten von uns, ich frage euch jetzt nicht, wie viel ihr verdient oder wie viel Geld ihr auf euren Konten rumliegen habt, aber dass die allermeisten uns sehr wahrscheinlich in Deutschland, in dieser Gemeinde, zu den reichsten 4% auf dieser Welt gehören. Manche vielleicht sogar den reichsten 1%. Aber zu den reichsten 4% gehören die allermeisten von uns. Von daher würde ich einfach, wenn ihr damit einverstanden seid, sagen, ich glaube, wenn die Bibel von reichen Menschen spricht, dann meint sie uns. Egal wie viel und mit wem wir uns vergleichen und so. Also sie meint dich und mich. Sie meinte sogar mich schon vor 10 Jahren. Da war ich auch schon reich im Vergleich zu den meisten Menschen auf dieser Welt. Was sind so deine täglichen Sorgen und Probleme? Oh, wieder langsames Internet? Ja, ist ein Reiche-Leute-Problem. Ja, wieder kein Handy empfangen im Oberbergischen, ist ein Reiche-Leute-Problem. Ja, Auto kaputt, ja, ist ein Reiche-Leute-Problem. Du weißt nicht, wohin du den nächsten Sommer in Urlaub fahren sollst, ist ein sehr reiche Leute Problem. Er hat seinen Computer kaputt, auch ein sehr reiche Leute Problem. Amazon hat wieder nicht die richtige Größe, du Armer. Ja, was für ein Problem. Was soll ich heute nur anziehen? Nicht weil du nichts hast, sondern weil du so viel hast. Ja, ein sehr reiche Leute Problem. Was soll ich heute Mittag kochen? Ein sehr reiche Leute Problem. Wir müssen verstehen, dass die Bibel uns meint, wenn sie von reichen Menschen spricht. Weil die erste Erkenntnis, die wir treffen müssen für heute Morgen, damit wir wirklich richtig reich sind und gut mit Reichtum umgehen können, ist zu sagen, ja, ich muss bekennen vor mir selber und vor Gott, ich bin reich. Und das fällt uns schwer. Aber du bist reich. Jeder von uns in diesem Raum. Ich bin reich. Die zweite Erkenntnis, die wir treffen müssen, ist die, wenn wir lernen wollen, richtig reich zu sein, ich muss nicht nur darauf achten, was ich mit meinem Geld mache. Das ist schon ein wichtiger Aspekt. Was mache ich mit meinem Geld? Aber ich muss genauso darauf achten, was macht mein Geld mit mir? Was macht das Geld mit mir? Das ist ein Fokus, den die Bibel noch häufiger setzt oder Gott noch häufiger setzt, als das, was ich mit meinem Geld praktisch mache. Die zwei Sachen hängen sehr eng zusammen, ja, weil das eine fließt aus dem anderen. Aber nicht nur darauf achten, was ich mit meinem Geld mache, also wie viel Prozent spende ich notwendigerweise, sondern was macht mein Geld mit mir? Und deswegen wollen wir uns heute den Gedanken Gottes nähern und einen Vers habe ich mal rausgesucht, der uns dabei hilft zu überlegen, was macht Geld mit uns? Was macht Reichtum mit uns? Und da wir jetzt verstanden haben, wir sind alle reich, betrifft uns das alle hier in diesem Raum. Was macht Reichtum mit uns? Paulus hat viele Briefe geschrieben im Neuen Testament, ja, und hat zwei Briefe geschrieben an Timotheus, einen seiner Mentees oder Coaches, die er quasi so groß gemacht hat, ja, und Leiter, in die er investiert hat. Und Timotheus ist in Ephesus, in der Gemeinde, die er dann quasi leiten und die Älteste anleiten und die er quasi prägen sollte. Ephesus ist eine Stadt, wo es auch viele Reiche gab, eine Hafenstadt, wo auch viele Menschen richtig Geld hatten. Und Paulus sagt hier, Timotheus, ganz wichtig, damit es in einer Gemeinde funktioniert, hier ein paar Tipps. Und ein Tipp sagt er, wie soll ich mit reichen Menschen umgehen? Und wie kann ich reichen Menschen helfen, dass sie reich sind? Timotheus, im ersten Timotheusbrief können wir das nachlesen, in Kapitel 6. Und ich lese mal erstmal den Vers 17, für alle, die mitlesen wollen. Ich lese einfach nur diesen einen Vers. Wir lesen 17 bis 19, aber ich fange mit Vers 17 an. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 17. Da schreibt Paulus, ermahne die, die im Sinne dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden. Sie sollen ihr Vertrauen nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum setzen. 24 Worte, die voller Weisheit sind und voller konkreter Punkte, die uns schon mal helfen, wie wir richtig reich sind. Und Timotheus wusste, dass er diese paar Worte von Paulus entfalten muss für diese Weisheit, die drinsteckt, für seine Gemeinde, für seine Ältesten, für alle die er dort leitet. Und ich will versuchen, die auch für uns zu entfalten. Also wir werden zuerst an das erinnern, was ich gerade gesagt habe. Reichtum, Geld macht was mit uns. Und wir müssen darauf achten, was Reichtum mit uns macht. Was macht Reichtum mit uns? Und hier lesen wir zwei Dinge. Erstens, Reichtum macht uns überheblich. Reichtum macht uns arrogant. Reichtum lässt uns das Gefühl, oder gibt uns das Gefühl, dass wir irgendwie mehr wert sind, wichtiger sind als andere. Das ist das Erste, was wir hier lesen. Das Zweite ist, Reichtum wird zu unserer Quelle der Hoffnung. Und wir bekommen das Gefühl, dass wir uns um uns selber sorgen können. Du bist krank? Ah, ich habe Geld, ich kaufe mir was. Du bist Hunger? Ja, ich kaufe mir was. Ich brauche das, also ich kann mich selber um das kümmern, was ich brauche. Und ich setze mein Vertrauen in den Reichtum, in das Geld. Stell dir vor, ich weiß nicht, ob das eine schöne Vorstellung ist für dich, aber stell dir vor, hier war so ein reißender Fluss, ja, und du müsstest diesen Fluss durchqueren. Für sich 10 Meter breit, ja, so eine starke Strömung, aber der ist so tief, man kann da durchlaufen. Wenn du durch diesen Fluss durchlaufen willst, wird er dich, wenn du dich nicht vorsorgst und dich einen Plan entwickelst, wird er dich automatisch abwärts ziehen. Ich weiß nicht, ob Manuel ist nicht da, 4. Musketiere, die Männer, die haben bestimmt sowas Ähnliches gemacht, keine Ahnung. Ja, aber ich bin schon durch den Fluss mal durchgelaufen, ja, und wir haben überlegt, wie komme ich durch den Fluss durch? Und das Problem war, später kam Wasserfall, also ich wollte nicht in den Fluss runtergezogen werden, oder wir wollten das nicht. Also mussten wir einen Plan entwickeln, wie komme ich durch den Fluss durch, ohne dass ich quasi runtergezogen werde. Und Paulus sagt uns hier, Reichtum ist wie so ein Fluss. Wenn du nicht aufpasst und keinen Plan machst, das Natürlichste der Welt, da musst du nichts für tun. Das Natürlichste der Welt ist, dass du überheblich wirst und arrogant wirst. Das ist ein Fluss, der zieht dich mit und dass du dein Vertrauen in den Reichtum setzt. Das ist, was natürlicherweise passiert, wenn wir reich sind. Und wir müssen dagegen anarbeiten, dass das nicht passiert. Das ist, was Paulus hier beschreibt. Hast du schon mal einen reichen Menschen getroffen, der überheblich und arrogant ist? Natürlich, ja, das ist ganz normal. Also da brauchen wir keine Fantasie dafür, weil wir alle kennen so Leute, weil das Normalste der Welt ist, dass wir uns irgendwie ein bisschen, ja, also ich bin reicher als der, also fühle ich mich auch wichtiger, fühle mich auch größer als der. Man braucht keine Fantasie dafür. Und es hat früh angefangen bei uns. Ja. Ich erinnere mich in meiner Kindheit, ich weiß nicht mehr, welche Klasse es war. Ich weiß nur, dass meine Eltern mir immer, also Markenklamotten waren nicht so ihr Ding. C und A, da durfte ich immer einkaufen, ja. Ich hasse Thema, aber okay. Ja, da mussten wir immer hin und dann und Deichmann. Ne? Erstens sehr fromm, ja, und außerdem günstig. So. Und dann irgendwann habe ich meine Eltern so weit überredet, dass ich mir die ersten Nike-Turnschuhe kaufen durfte. Ja. Und als ich diese Nike-Turnschuhe in der Schule getragen habe, ich kann euch sagen, ich fühlte mich wichtiger, ja, besser, wertvoller, ja. Jeder, der darüber nachdenkt, weiß, was für ein Schwachsinn, warum machen Schuhe einen wertvoll, aber so ticken wir und es hat früh bei uns angefangen und es hört auch nicht auf, wenn wir nicht aufpassen. Wir entwickeln uns weiter und wir glauben, dass das, was wir haben, auch das ist, was wir sind. Das ist unsere Kultur. Das passiert ganz automatisch, dafür müssen wir nichts tun. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns in die andere Richtung entwickeln. Das ist der eine Grund. Das zweite ist, dass wir tendenziell, auch Menschen, die Geld haben, tendenziell mehr Aufmerksamkeit geben. Vielleicht beobachtest du das auch. Menschen, die mehr Geld haben, denken wir sofort, boah, die müssen ja was können. Die müssen ja auch wichtiger sein als wir. Also wenn ein reicher Mensch in unserer Gemeinde was sagt, das ist bestimmt richtiger, als wenn ein armer Mensch in unserer Gemeinde was sagt. Warum ist das so? Wenn ein reicher Mensch in deiner Firma was sagt oder in deinem Arbeitsplatz oder wo auch immer, das hat irgendwie mehr Gewicht, als wenn ein nicht so reicher Mensch was sagt. Das ist das, was wir natürlicherweise empfinden. Warum immer das so ist, ja, und das ist das, was Paulus hier beschreibt. Wenn du Reichtum hast und wenn du Geld hast, dann pass auf, du wirst, wenn du nicht aufpasst, überheblich und arrogant, weil wir lernen müssen, richtig reich zu sein und das bewusst eben gegen diese Strömungen anarbeiten müssen. Das ist so und das ist ganz natürlich und am Anfang geht es uns allen so, als ich kein Geld hatte, da war es natürlich normal, dass ich irgendwie froh war, wenn ich Geld hatte und wir alle brauchen Geld, um auch unsere Hoffnung erfüllen zu können. Und wir alle brauchen Geld, um auch Dinge tun zu können, die irgendwie wichtig sind, um unser Leben zu gestalten, um Essen zu kaufen und auch was auch immer. Die Gefahr ist nicht, dass wir Geld einsetzen, sondern die Gefahr ist dann, wenn wir unsere Hoffnung in Geld setzen. Das ist das, wo Paulus uns vorwarnt. Oder Timotheus sagt, er soll seine Gemeinde davor warnen und eben uns auch davor warnen. Deine Hoffnung in Geld zu setzen, ist was anderes. Und das ist das, was ganz schnell passiert. Und wenn wir das tun, dass wir unsere Hoffnung auf das was setzen, was wir besitzen, dann sind wir auf ganz, ganz dünnem Eis unterwegs. Das ist die Warnung, die Paulus hier ausspricht. Und wir alle haben hier einen blinden Fleck, jeder von uns. Wenn du auch nur die kleinste Form von einer Altersvorsorge hast, ja, dann ist also nichts gegen Altersvorsorge, ich habe auch Altersvorsorge, verstehe mich nicht falsch, aber wenn du das hast oder ein ganz kleines Sparbuch, wo auch nur ganz wenig Geld drauf ist oder irgendwo in der Hinterhand ein bisschen Geld hast, wo du denkst, wenn mal was passiert, habe ich hier ja was, dann bist du in der Versuchung, deine Hoffnung darin zu setzen. Verstehe mich nicht falsch, es ist nicht schlecht, das zu machen. Wir sollen weise sein und wir sind aufgerufen, weise zu planen, aber sobald wir sowas in der Hinterhand haben, dann ist die Gefahr, sagt Paulus, dass wir auch unsere Hoffnung in unser Geld setzen. Und ich kenne Menschen, bei denen das so ist und ich selber muss mich immer wieder hinterfragen und damit kämpfen, dass das nicht passiert, weil es fühlt sich gut an, Geld auf dem Konto zu haben, dass ich weiß, wenn was passiert, habe ich ja was in der Hinterhand. Aber Gott sagt, ihr vertrau nicht auf sowas Unsicheres wie Geld, vertrau auf mich. Vertrau auf mich allein. Ich kümmere mich um dich. Ich bin der reichlich gibt und nicht das Geld. Das lässt dich im Stich. Die Hoffnung, wo steckt die? Keiner von uns ist frei davon. Und deswegen finde ich, es ist schwerer, über Geld zu predigen als vor 10 Jahren, weil ich merke, das stimmt. Ja, es ist schwerer, geistlich gut unterwegs zu sein mit viel Geld als mit wenig Geld. Es ist schwerer, geistlich reif zu leben, wenn du viel Geld hast, als wenn du wenig Geld hast. Es ist schwerer. Deswegen lasst uns gegenseitig helfen und vor allem auch den Reichen unter uns helfen, weise mit Geld umzugehen. Wir alle sitzen im selben Boot. Erstens sind wir alle reich, ja, und wenn du mehr Geld hättest, wer sagt dir, dass du nicht genauso wärst wie die Person, die du gerade im Moment noch innerlich irgendwie verurteilst? Es ist schwer, geistlich mit Geld umzugehen. Deswegen lasst uns auf Paulus hören und uns gegenseitig ermutigen, auf dem richtigen Weg unterwegs zu sein. Statistiken belegen auch, gibt es ganz viele davon, ja, ich erspare euch jetzt die Details, aber dass reiche Menschen tendenziell weniger spenden als arme Menschen. Im Moment gehen im Internet auch ganz viele Videos rum, wo das irgendwie auch schon belegt wird, wie dann so Obdachlose eher geben als ganz viele, die viel Geld haben und so. Ja, und das ist ein Prinzip, was damit zusammenhängt. Ja, wenn du deine Hoffnung in Geld setzt, dann ist die natürliche Tendenz, du musst hoarden, Du musst sparen, ja, weil du Angst hast, dass du weniger hast. Es ist egal, wie viel Geld du hast, du denkst, boah, ich unsichere Zeiten, ich muss was zurücklegen. Ich muss sparen. Ich muss irgendwie mir eine Sicherheit, eine finanzielle Sicherheit aufbauen, damit ich in 10 Jahren, 15 Jahren, wann auch immer, wenn ich mal Rente kriege, und kriegen wir alle ja nicht mehr so, und keine Ahnung, was da alles kommt, ich muss sichern. Und wenn du so denkst und auf dieser Spur bist, dass du sparen musst, dass du dich selber um deine Zukunft kümmern musst, dann wirst du weniger spenden, weil du musst ja sparen. Also gibst du weniger. Und das ist ein ganz deutliches Indiz dafür, dass du dein Vertrauen, deine Hoffnung in den Reichtum, in dein Geld setzt und nicht mehr in den, der reichlich gibt, in Gott selbst. Und das ist die Tendenz von uns allen. Und deswegen geben Leute, die mehr Geld haben, tendenziell weniger Geld in Prozent. Nicht unbedingt in Euro. Ja, aber Prozent ist das, wie Gott ja sagt, dass wir geben sollen und nicht der eigentliche Euro, der zählt. Also was machen wir dagegen? Und deswegen lese ich den nächsten Vers, mal Vers 17. Paulus sagt da, wie wir dagegen angehen können. Also Vers 18 oder die zweite Hälfte. Ich lese mal Vers 17. Ermahne die, die im Sinn dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden. Das war die erste Gefahr, der Fluss. Und sie sollen ihr Vertrauen nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum setzen. Vielmehr sollen sie auf Gott vertrauen, der uns alles reichlich gibt, was wir zum Leben brauchen. Wir sollen auf Gott vertrauen, der uns alles reichlich gibt. Das ist die Antwort. Klingt zu einfach, um wahr zu sein, ist auch einfach, aber ist nicht so einfach zu leben. Ja. Wie setze ich mein Vertrauen auf Gott, der reichlich gibt? Also einmal lesen wir, Gott gibt reichlich. Und das kann ich bestätigen, auch in der Zeit, wo ich kein Geld hatte, hat Gott mich über die Maßen beschenkt und hat mir nicht nur Wasser und Brot gegeben, dass ich irgendwie leben konnte, sondern er hat mir einen Snowball-Urlaub geschenkt, den ich mir nicht bezahlen konnte. Braucht man einen Snowboard-Urlaub, um zu leben? Nein, das ist überreich beschenkt. Ja. Muss Gott mir die Fahrt dahin schenken? Muss Gott mir das Ticket für das Skigebiet schenken? Muss er mir den Snowboard schenken? Muss er alles nicht machen. Aber Gott gibt reichlich und Gott gibt großzügig. Und wenn das unser Bild von Gott ist, dann werden wir immer mehr dahin auch verwandeln, dass wir selber auch gerne großzügig geben. Wir wissen, Gott gibt reichlich. Und jeder von uns hier hat mehr, als er zum Leben braucht. Mehr als Wasser und Brot. Weil Gott gerne reichlich gibt. Und in ihn, in diesen Gott sollen wir vertrauen. Das sollen wir. Und Paulus erklärt uns jetzt in zwei Versen, wie wir das praktisch machen. Und wir wollen ja konkret werden. Und zum Glück wird Paulus auch konkret. Wie können wir das ab nächste Woche, ab heute Nachmittag leben? Vers 18. Sie sollen Gutes tun, die Reichen. Sie sollen freigebig sein und ihren Reichtum gerne mit anderen teilen. Das ist eigentlich logisch. Wenn ich mich auf Gutes tun konzentriere, und darauf konzentriere, wie kann ich andere damit segnen? Wie kann ich anderen damit Gutes tun? Dann werde ich frei davon. Dann kann ich mir gar keine Sorgen mehr machen darüber, dass ich kein Geld habe, sondern ich mache mir Gedanken darüber, wie ich anderen Gutes tun kann. So werde ich frei von der Macht des Geldes, die etwas mit mir macht, die mich innerlich zerstört. Und deswegen sagt Gott, tu Gutes damit, segne andere damit, gib freigebig, teile dein Reichtum gerne mit anderen. Und ich kann euch sagen, ich liebe das. Ja, ich liebe das. Es gibt für uns aber als Ehepaar, es gibt nichts Schöneres, als unseren Reichtum, den wir haben, mit anderen zu teilen. Und wir machen das auf ganz viele unterschiedliche, kreative Art und Weise. Ja, wir geben regelmäßig, wir geben spontan, wir machen alle möglichen Dinge und es gibt nichts Schöneres, als ein Reichtum zu teilen. Und ich merke, dass es mit mir was macht. Es macht mich auch immer wieder frei davon, zu denken, dass ich irgendwie sparen muss oder es zurückhalten muss, weil ich es vielleicht mal später brauchen könnte. Ich brauche überhaupt nichts später. Gott kümmert sich um mich. Ja, das heißt nicht, dass ich später stehend reich bin, aber ich werde immer genug zum Leben haben. Gott gibt reichlich. Deswegen können wir auch reichlich geben. Und ich merke, es macht mich, es macht uns frei, wenn wir das tun. Gutes tun, freigebig sein, Reichtum gerne mit anderen teilen. Wir haben ein Familienleitbild als Kalbs, was bei uns im Wohnzimmer an der Wand steht. Wenn ihr uns mal besuchen kommt, könnt ihr das gerne durchlesen. Ja, und ein Satz ist, wir lieben zu teilen, was wir haben und sind. Und es ist gut, dass das steht, weil wir erinnern uns immer wieder daran, dafür leben wir. Ja? Wir lieben es zu teilen, das, was wir haben und auch das, was wir sind. Es geht ja nicht nur um Geld, es geht ja auch um viele andere Dinge, die wir haben und gerne teilen wollen und teilen sollen. Und das ist die Lektion, wo Paulus sagt, wenn ihr das tut, dann wird dieser Virus keine Macht in euch haben und dann werdet ihr nicht mit der Strömung weggezogen, sondern dann werdet ihr, habt ihr einen Plan, wie ihr da durchgehen könnt. Gib dein Geld für dich aus oder spare dein Geld für die Zukunft und der Fluss zieht dich runter. Gib dein Geld für andere aus, ja, überlege, wie du anderen Gutes tun kannst und du hast einen Plan, wie du gut durch diesen Fluss durchkommst. Und dann wirst du sehen, ich vertraue nicht mehr in den Reichtum, sondern dem, der reichlich gibt. Und jetzt kommt noch ein Versprechen, was unsere Perspektive auch nochmal weitet, Vers 19. Wenn wir das tun, sagt Paulus, dann schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft, damit sie das wirkliche Leben gewinnen. Also Paulus sagt nochmal, also wir brauchen einen sicheren Grundstock in der Zukunft, aber er meint ja nicht ab 65, wenn wir Rente kriegen oder ab 67 oder ab wann auch immer wir mal Rente kriegen, wenn wir sie kriegen, sondern er hat eine Ewigkeitsperspektive und sagt, guck mal Leute, diese Zeit ist sowieso beschränkt. Ja? Wir können sowieso keinen Reichtum mit in den Himmel nehmen. Ja? Aber wenn du ein Grundstück in der Ewigkeit schaffen willst, dann pass auf dein Herz auf. Dann gib reichlich und geh mit einem freien, fröhlichen, gottdienenden, gottliebenden Herzen dahin. Dann schaffst du dir ein Fundament, einen sicheren Grundstock für deine Zukunft. Wir dürfen und wir müssen von der Ewigkeit her denken. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schlüssel ist, damit wir auch frei werden können. Weil wenn ich glaube, ich muss mich hier um alles kümmern und ich muss mich hier um alles kümmern, dass ich glücklich werde und dass ich irgendwie Sicherheit habe und meine Kinder Sicherheit haben und wer noch alles, ja, dann werde ich mich auf das fokussieren. Aber wenn ich frei bin, ja, wenn ich frei bin und den Blick auf die Ewigkeit habe, dann werde ich anders leben. Wenn ich das zusammennehme und dann noch die Aussagen von Jesus, da haben wir heute nicht die Zeit mehr dafür, auch noch mit reinnehmen würde, ja, dann würde ich sagen, das ist eigentlich das Grundprinzip, was wir in allen Bibeltexten finden. Uns gehört das Geld sowieso nicht, wir sind Verwalter. Ja, wir verwalten das Geld, was Gott uns anvertraut, und da brauchen wir auch kein schlechtes Gewissen haben, weil der mein Geld verwaltet, der hat auch kein schlechtes Gewissen, weil der verwaltet da nur. Ja. Wir verwalten nur, es ist Gottes Geld, und wir sollen weise damit umgehen und großzügig sein, die Ewigkeitsperspektive haben, gerne geben, ist der Art und Weise, die effektivste Art und Weise, wie wir frei davon werden und unser Herz nicht in das Geld und in den Mammon, wie Jesus sagt, und in das Besitz und Reichtum und das, was wir haben, quasi hingeht. Großzügigkeit ist das Schlüsselwort. Und wenn du nur ein Wort mitnimmst von heute, dann nimm dieses Wort mit. Ja. Großzügigkeit. Gerne geben. Gerne teilen, was du hast. Gerne teilen, was du bist. In Gottes Ziele investieren. Gerne Gutes tun. Das macht was mit den Menschen, ja, und das Strahlen in den Augen zu sehen, ja, das ist der Hammer. Es gibt nichts Schöneres. Ja. Und meine Frau und ich machen da alle möglichen Sachen. Also manchmal wissen Leute, dass wir spenden, und manchmal wissen die auch nicht, dass wir sind, die wir spenden. Ja. Und man kriegt trotzdem irgendwie mit, was da passiert, und es gibt nichts Schöneres. Und ich habe noch keinen Euro bereut, den ich für andere gegeben habe, aber ich habe schon so manchen Euro bereut, den ich für irgendwas ausgegeben habe, wo ich denke, brauche ich das überhaupt? Ja, also ich habe noch keinen Euro vermisst, ja, irgendwann, oh Mist, hätte ich mal nicht dem gespendet oder der. Ja, das passiert nicht. Aber ich habe schon so manchen Euro vermisst, wo ich dachte, Mist, brauche ich eigentlich gar nicht. Ja, warum habe ich das gekauft? Oder war ich zu viel? Oder war ich zu teuer? Wo ich es für mich ausgegeben habe. Deswegen zum Schluss noch drei konkrete Tipps. Wie können wir den Plan, wie können wir einen guten Plan entwickeln, dass wir durch diese Strömung gut durchkommen und dass unser Herz nicht in Richtung Reichtum abdriftet und wir unser Vertrauen nicht in Reichtum setzen, sondern dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen können. Sehr konkrete Schritte, von denen du heute anfangen kannst und in dieser Woche dir überlegen kannst, wenn du beim Mittagessentisch sitzt, darüber reden, ja, und was auch immer, wie können wir das umsetzen als Familie, als Ehepaar oder eben du persönlich. Wie kannst du das für dich umsetzen? Drei Worte, und damit man sich einigermaßen merken kann, habe ich versucht, die fangen alle mit gleichen Buchstaben an. Du brauchst einen Plan, und der erste Schritt vom Plan ist Priorität. Also P, ja, Priorität. Mach Geben zu deiner Priorität. Das hat was mit Plan zu tun. Du musst das für dich einplanen. Und nicht am Ende des Monats gucken, habe ich was übrig, was ich geben kann, sondern direkt, wenn das Geld kommt, was kommt, überlegen, wie viel will ich geben. Und dann gib es. Und planen und Priorität geben heißt an der Stelle auch, also wir machen beides und ich empfehle auch beides, mach Daueraufträge, ja, oder Lastschriftverfahren oder was auch immer, dass das Ding, dass du gar nicht überlegen musst, ob du es diesen Monat wieder tust, sondern dass es direkt weg ist. Ja, gib dem Geben Priorität. Und dann kannst du alles, was du auch noch hast, noch zusätzlich geben. Gerne. Ja? Aber mach Daueraufträge und mach das irgendwie fest. Gib dem Ganzen Priorität. Bevor du überlegst, was du ausgeben kannst, spende. Nicht jeden Monat neu überlegen. Ja? Warte nicht, bis du reich bist, weil du bist jetzt schon reich. Ja? Ganz viele denken, ja, wenn ich mal so viel habe, dann kann ich spenden. Jetzt bin ich ja ein Bibelschüler, ich habe kein Geld zu spenden, ich lebe selber von Spenden. Fang jetzt damit an. Ja? Fang jetzt damit an, egal ob du viel oder wenig hast, wir müssen das üben. Und je mehr du hast, desto schwerer ist es. Es ist paradox, das glauben wir alle nicht, dass es so ist, ist aber so. Ja? Je mehr du hast, desto schwerer ist es, deswegen fang jetzt damit an, den Priorität zu geben. Und Prioritäten sind komische Dinge. Wir alle wissen, ja, auch in anderen Lebensbereichen, dass wir Prioritäten geben müssen, aber sobald du das tust, kommen die ganzen Dinge an, die die Priorität beschießen. Kennt ihr das? Oh, diesen Monat ist schlecht. Also diesen Monat habe ich echt zu viele andere Ausgaben, da kann ich nicht geben. Oder ich muss vielleicht erst schuldenfrei werden, bevor ich, und dann kann ich. Oder ich muss vielleicht erst, also das, in diesem Monat kann ich aus diesen Gründen nicht geben. Jag die Gedanken weg, ja, gib dem Priorität, mach einen Plan. Es ist gut für dich und dein Herz. Du wirst durch den Fluss durchkommen. Halt durch, ja, halt durch und zieh es durch, auch wenn es sich vielleicht manchmal schräg oder als zu viel anfühlt. Und du wirst merken, wenn du das tust, dein Vertrauen in Geld wird kleiner, dein Vertrauen in Reichtum wird kleiner und dein Vertrauen in Gott, der reichlich gibt, wird größer. Du wirst Gott erleben darin und du wirst sehen, wie dein Herz frei wird. Also überleg dir eine Prozentzahl und fang damit an. Der Betrag ist für Gott nicht so wichtig, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, sondern dein Herz ist ihm wichtig. Und mein Vorschlag ist, fang bei 10% an. Minimum. Ja, gerne mehr. Aber fang an und gib dem Ganzen Priorität. Also das, ihr kennt alle, ich vermute, die meisten kennen das Gleichnis von der armen Witwe und den Reichen, die da gespendet haben und diese paar Münzen und so. Also da wird uns sehr deutlich, Gott geht es nicht um den Betrag, sondern es geht ihm um unser Herz und um deswegen, sage ich, eine Prozentzahl, die wir geben. Ja, und die muss ich steigern, nicht der Eurobetrag muss ich steigern. Das erste ist, also wenn du einen Plan hast, das erste Wort ist Priorität. Das zweite ist progressiv. Gib progressiv. Nimm dir eine Zahl und dann nimm dir vor, diese Zahl regelmäßig zu steigern. Tina und ich haben uns vorgenommen, dass wir jedes Jahr mehr spenden als im Jahr davor. Und zwar in Prozent, nicht in Euro. Jedes Jahr mehr geben als im Jahr davor. Und das ist herausfordernd. Aber ganz ehrlich, wir haben doch alle so komische Altersvorsorge-Dinger, die auch so progressiv wachsen. Ja, und jeden Monat gebe ich mehr dafür aus und denke, ich kriege sowieso nicht später davon. Ja, aber von daher will ich das mal ganz schnell ändern. Aber wir alle, wir können mehr geben. Ja, und deswegen nimm dir vor, die Zahl zu steigern. Ja, jedes Jahr oder von mir ist auch jeden Monat oder alle 3 Monate, wie auch immer. Aber nimm dir vor, progressiv zu spenden und diesen Prozentzahl zu steigern. Weil dann nur bleibt dein Herz frei und wird dein Herz freier. Egal wie viel du hast. Ja, egal, ob du denkst, es ist viel oder es ist wenig. Ja, du wirst Gott darin sehen und Gott wird dein Herz frei machen und er wird dich reichlich belohnen. Gott lässt dich nicht im Stich. Gott sieht dich und er weiß, was du brauchst. Und wenn du weißt, wenn du dich um andere kümmerst, kümmert sich Gott um dich, dann lebst du ein Leben, wo dein Herz sich immer schöner entwickelt und immer mehr dahin kommt, dass du einen Grundstock für die Ewigkeit aufbaust. Also gib dem Ganzen Priorität und plane progressiv. Jeden Monat mehr geben. Also die 3 Ps, die ich jetzt nur angebracht habe, ist erste Priorität, zweite ist Prozent, wollte ich noch sagen, ja, gib mir Prozent und dritte ist, gib progressiv. Mach einen Plan, überleg dir, was du davon umsetzen willst und mein Tipp ist, tu es. Morgen früh oder noch heute Nachmittag, setz diesen Plan um. Gott segne dich dabei. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.